Ihr hört Olle Kamellen, den Geschichtspodcast. Wo Geschichte lebendig wird. Bei dem Versuch, der Wahrheit um die Galapagos-Affäre näher zu kommen, haben wir in der letzten Folge Friedrich Ritter und Dore Strauch aus Berlin kennengelernt. Er ein selbstbesoffener Narzisst, sie seine ihm grenzenlos ergebene Schülerin und Geliebte. Außerdem die Familie Widmer aus Köln, deren Lebenstüchtigkeit unter den harten Bedingungen der Galapagos-Inseln ebenso groß ist wie ihre Feigheit in Konfliktsituationen. Die beiden Parteien haben zwar kein herzliches Verhältnis, kommen aber weitgehend friedlich miteinander aus. Auch dank der regelmäßigen Besuche des Milliardärs und Philanthropen Alan Hancock lässt sich das Leben auf Floriana aushalten. Das ändert sich, als eines Tages im Herbst 1932 eine falsche Baronin und ihre zwei ihr emotional vollkommen hörigen Liebhaber auf Floriana ankommen. Das Trio wirkt zunächst nur wie ein kurioses Ärgernis, doch dann halten Gewalt und Lügen Einzug in dem Inselparadies. Die Lage wird zunehmend angespannt und während einer mehrmonatigen Dürre Anfang 1934 kommt es zur Katastrophe. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Olle Kamellen, dem Geschichtspodcast. Die Frau ist mit ihren ungewöhnlichen Gesichtszügen, platinblonden Haaren und dem schnittigen beigen Jagdoutfit durchaus eine Erscheinung. Sie behauptet, die österreichische Adelige Eloise Wagner de Bousquet zu sein und tritt mit entsprechender Grandezza auf. Mit Witz, Charme und einem strahlenden Lächeln versteht sie, Menschen und vor allem Männer für sich einzunehmen. Sie zeigt dabei deutlich histrionische Züge, was bedeutet, dass sie ein übertrieben erotisches Verhalten an den Tag legt. Sie flirtet, kokettiert und prahlt damit, dass ihr noch nie ein Mann widerstehen konnte. Auch thematisiert sie ihre Männergeschichten kurz nach ihrer Ankunft vor der verdatterten Dore Strauch, die mit derlei offenherzigen Informationen so gar nichts anfangen kann. Ja, sie kündigt sogar ganz unverblümt an, auch Friedrich Ritter würde ihr letztlich verfallen, er sei ja schließlich auch nur ein Mann. Ihre beiden Begleiter wirken gegen sie geradezu fahl. Rudolf Lorenz ist ein schmaler Schlacks von Anfang 30, Robert Philipson von durchschnittlichem Bau und ohne auffällige Merkmale bis auf seinen Lockenkopf. Sie sind der Baronin gleichermaßen romantisch zugetan, wobei die Baronin Philipson gegenüber dem stillen Lorenz bevorzugt. Und doch scheint sich dieses Kleeblatt in einem Gleichgewicht zu befinden, denn in ihrer späteren Behausung auf Floriana schlafen sie zu dritt in einem Bett. Noch muss man hinzufügen, denn auch dieses Gleichgewicht ändert sich schon bald. Die Baronin bringt für die übrigen Bewohner Florianas beunruhigende Neuigkeiten mit sich. Sie plant ein Luxushotel, die Hacienda Paradiso, zu errichten und dort vor allem reiche Amerikaner zu beherbergen. Ein Hotelbetrieb auf der Insel würde alles zerstören, weswegen Friedrich Ritter und Dore Strauch sowie die Familie Widmer in die Einsamkeit von Galapagos gekommen sind. Zum Glück für sie entpuppt sich die Baronin als Schwätzerin. Obwohl sie reichlich Baumaterialien mitgebracht hat, wird aus ihrer Hacienda bis zu ihrem und Philipsons Verschwinden nie mehr als eine größere Wellblechhütte. Reiche Amerikaner, die dort übernachten wollen, kommen keine. Obwohl Captain Hancock bei seinen Besuchen stets von Mitgliedern der betuchten Upper Class begleitet wird, hat niemand von ihnen das Bedürfnis, bei der Baronin einzukehren. Doch auch ohne Hotelbetrieb ist es seit der Ankunft der Neulinge mit der Stille vorbei. Denn von nun an sind regelmäßig Schüsse zu hören, wenn die jagdbegeisterte Baronin den verwilderten Schweinen und Rindern auf der Insel nachstellt. Wie eine Naturkatastrophe kommt die seltsame Frau über alles, was auf Floriana lebt. Von der Presse bekommt sie bereits vor ihrer Ankunft viel Aufmerksamkeit, vielleicht sogar mehr als die übrigen Siedler. Schließlich waren bei denen nur die Auswanderungen an sich wüst. Die Personen dazu waren aber normale, bodenständige Leute. Die Baronin dagegen ist eine einzige extravagante Erscheinung. Nichts an ihr scheint normal oder gewöhnlich. Nicht ihr Liebesdreieck mit zwei Männern, nicht ihr Auftreten und ganz sicher nicht ihr Machtanspruch. Denn von Anfang an lässt sie keinen Zweifel daran, was ihr Ziel ist. Sie will Herrscherin der kleinen Insel sein und alle anderen sollen sich ihrem Willen unterwerfen. Und wo ihre Manipulationskünste versagen, hilft ein Revolver mit palmuttbesetztem Griff, ihren Standpunkt klarzumachen. Die Waffe trägt sie immer bei sich und zögert nicht, ihn auch zu ziehen. Einmal bedroht sie damit sogar einen ecuadorianischen Staatsbeamten, der die Insel besucht und ihrer Hacienda Paradiso dabei zu nahe kommt. Gäste von Kapitän Hancock werden Zeugen dieser Szene. Der Revolver ist eine stete Mahnung für alle anderen, dass hinter der strahlenden Fassade der wortgewandten Hochstaplerin noch etwas anderes lauert, etwas Dunkleres und Böses, und dass man ihre Gefährlichkeit niemals unterschätzen sollte. Denn die Baronin ist wie Friedrich Ritter eine Narzisstin, was bedeutet, dass sie kein Mitgefühl kennt, nur Eigennutz. Sie hat wie alle Narzissten eine sehr geringe Frustrationstoleranz und das Scheitern ihrer großspurigen Hotelpläne ist nur eine von vielen Enttäuschungen. Sie ist es gewohnt, mit ihrer manipulativen Art Erfolg vor allem bei Männern zu haben. Der Gouverneur der Galapagos-Inseln und sein Dolmetscher fressen ihr ebenso aus der Hand wie diverse Journalisten, die anreisen, um die exzentrische Baronin zu porträtieren. Doch mag sie mit ihrer Art auch jüngere und einfachere Gemüter beeindrucken, so beißt sie sich an den gestandenen Mannsbildern von Floriana und den überwiegend gebildeten Herren, die mit Captain Hancock kommen, die Zähne aus. Statt Bewunderung, auf die diese Frau so dringend angewiesen ist, schlägt ihr von allen Seiten nur Gleichgültigkeit oder Verachtung entgegen. Niemand ist beeindruckt von der Frau, die sich mit der größten Selbstverständlichkeit an die Spitze der kleinen Inselgemeinschaft setzen will. Für ihr Ego eine Katastrophe, die eine Spirale aus Hass und Gewalt in Gang setzt. Der Ärger über die ausbleibende Bewunderung der anderen Siedler entlädt sich zunehmend häufig an dem bedauernswerten Rudolf Lorenz. Er wird zum Prügelknaben, und zwar wortwörtlich. Nicht nur die Baronin, auch Robert Philipson, der eifersüchtig ist, weil seine Geliebte auch anderen Männern schöne Augen macht, verprügeln den schmächtigen Lorenz wieder und wieder. Außerdem lassen sie ihn alle unliebsamen Arbeiten erledigen, sein Status ist nur mehr der eines Arbeitssklaven. Doch der junge Mann schafft es nicht, sich aus diesem Albtraum zu befreien. Nicht nur, weil die Baronin ihm sein Geld abgenommen hat und er keine Schiffsüberfahrt mehr bezahlen kann, sondern vor allem, weil er hochgradig emotional abhängig ist von Eloise Wagner de Bousquet. Auch andere bekommen die Gefährlichkeit dieser Frau zu spüren. Etwa bei einem Jagdausflug, den sie im Oktober 1933 mit einigen Begleitern macht. Unter ihnen ist der ehemalige Dolmetscher des Gouverneurs, der mittlerweile als Jagdmeister auf der Hacienda wohnt, ecuadorianischer Soldat, ein deutscher Journalist und dessen Schwager, ein Herr Linde. Dieser Schwager ist, man kann das so sagen, ein echter Snack. Seine attraktive Männlichkeit macht ihn sofort zum Objekt der Begierde der Baronin. In der Nacht wird Friedrich Ritter von dem deutschen Journalisten alarmiert, weil es einen Jagdunfall gegeben hat und der Dolmetscher durch einen Schuss verletzt wurde. Ritter versorgt den Verletzten und lässt sich den Vorfall von den Anwesenden genau beschreiben. Die Versionen der Männer unterscheiden sich von der der Baronin auffällig. Auch Schusswinkel und Kaliber der Verletzung stimmen nicht mit ihren Angaben überein. Als die Männer dann noch berichten, die Baronin habe erzählt, dass sie es eigentlich ganz gerne mag, Tiere nur zu verletzen und sie dann gesund zu pflegen, um sie für immer an sich zu binden. Etwas Ähnliches hatte sie auch einmal vor Dore geäußert. und eine Rekonstruktion der Positionen der Beteiligten zeigt, dass der begehrenswerte Herr Linde sehr dicht bei dem Dolmetscher gestanden hatte, sind sie überzeugt, dass es sich keineswegs um einen Unfall gehandelt hat. Die Baronin hatte absichtlich auf Linde gezielt, um ihn auf der Insel zu halten, ihn aber verfehlt und stattdessen den Dolmetscher getroffen. Falls die zurückbleibenden Siedler noch Zweifel hatten, wird ihnen nach dem Vorfall klar, dass sie es mit einer zu allem bereiten Kriminellen zu tun haben. Als der Verletzte einige Tage später von einem regelmäßig im Archipel kreuzenden Schiff abgeholt werden soll, scheint Rudolf Lorenz Fluchtgelegenheit gekommen zu sein. Er soll den Verletzten aufs Festland begleiten. Doch der Offizier des Schiffes will für die Meldung bei den Behörden lieber Robert Philipson als direkten Augenzeugen des Unfalls dabei haben und nimmt Lorenz trotz allen Bittens und Bettelns nicht mit an Bord. Aller Hoffnungen beraubt, ergibt er sich vollends in sein Schicksal. Der Vorfall markiert den Beginn eines mehrmonatigen Dramas, an dessen Ende zwei der Bewohner Florianas tot und zwei weitere spurlos verschwunden sind. Eine vage Angst vor der Baronin befällt die Widmers und auch Friedrich Ritter und Dore Strauch. Sie gehen noch mehr auf Abstand zur Hacienda Paradiso, als sie es ohnehin tun. Und als wäre die geänderte Stimmung nicht genug, bleibt auch noch der Regen aus. Das Zusammentreffen dieser Ereignisse ist freilich nur dem Zufall geschuldet. Und doch wirkt es in seiner Symbolik so aufdringlich, dass man versucht, es als Zeichen zu sehen. Als hätte die Insel selbst die Schnauze voll von all den gemeingefährlichen Verrückten, die auf ihr herummarodieren und streiten, und wolle sich ihrer nun durch Austrocknung entledigen. Auf Floriana gibt es kaum Süßwasser. Die drei Parteien teilen sich eine einzige Quelle, die vornehmlich aus Niederschlag gespeist wird. Die Quelle muss nicht nur die Bewohner und ihre Tiere mit Trinkwasser, sondern auch die umfangreichen Gärten von Frido und den Widmers versorgen. Doch obwohl sich ab Ende 1933 die jahreszeittypischen Stürme erheben, bringen sie keinen Niederschlag, nur heiße Luft, die alles Lebende verbrennt, die ohnehin karge Vegetation verdorrt, die verwilderten Tiere sterben wie die Fliegen, der Geruch von Verwesung liegt in der Luft. Im Januar 1934 kommt wieder einmal Kapitän Hancock auf die Insel. Nach ausgesprochen herzlichen Besuchen bei den Widmers und auf Frido wendet er sich auch der Baronin zu. Nicht aus Interesse oder Achtung, sondern weil an Bord seiner Yacht auch der Schauspieler und Filmproduzent Emery Johnson ist. Sie haben die Schnapsidee, mit der Baronin einen Piratenfilm auf Floriana zu drehen. Für die Crew um Hancock ist das alles nur ein großer Spaß, der ein wenig wirkt, als hätte ein Vater seinem Kind seinen sehnlichsten Geburtstagswunsch erfüllt. Aber die Baronin ist natürlich sofort Feuer und Flamme. Und nachdem Johnson ein einfaches Drehbuch verfasst hat, entsteht ein weniger minutenlanger Stummfilm mit dem Titel »The Empress of Floriana«. Sie spielt darin, sehr leicht geschürzt, eine Piratin, die einen Schiffbrüchigen dazu bringt, ihren Geliebten, der von Robert Philipson gespielt wird, umzubringen. Ende Januar 1934 legt die Luxusjacht Stella Polaris vor Floriana an und der Kapitän lädt sowohl Ritter und Strauch als auch die Baronin auf das Schiff ein. Dort unter lauter kultivierten, hochstehenden Gästen wird sie gemieden und steht meist allein, wie Dore später berichtet. Zu plump sind die erotikbetriebenen Manipulationsversuche, zu offensichtlich ihre einfache Herkunft, zu protzig ihr Getue um ihren angeblichen Adelstitel und ihr großartiges Luxusressort. Ein schwerer, ja ein kaum hinnehmbarer Schlag für das Teufelsweib mit der Aufmerksamkeitssucht. Die Besuche und die Filmaufnahmen sorgen für ein wenig Zerstreuung von der Gluthitze und der Trockenheit. Die Siedler müssen rund um die Uhr arbeiten, um ihre kleinen Farmen am Leben zu erhalten. Die Widmers verbringen mehrere Stunden täglich nur mit dem Gießen der Pflanzen und dem Tränken der Tiere. Aber Margret Widmer schreibt, der Boden saugt das Wasser auf, als wäre es nichts. Auf Friedo, das etliche Höhenmeter niedriger liegt als das Haus der Widmer, ist die Dürre noch schlimmer. Alle fürchten, ihre einstigen Brunnen könnten komplett austrocknen. Das Thermometer zeigt fast 50 Grad. Im März 1934 notiert Margret Widmer, 5 Monate ohne Regen. Der harte Kampf um das tägliche Auskommen lenkt Widmers und das Berliner Paar von den Vorgängen auf der Hacienda ab. Sie wissen nicht, wie schlimm es um Rudolf Lorenz steht, bis er eines Tages bei den Widmers auftaucht. Dass sich seine psychische und physische Gesundheit unter den Misshandlungen seiner Gefährten sehr verschlechtert hatte, war den anderen Bewohnern schon früher aufgefallen. Doch nun hat er die Schwindsucht, er ist blass und ausgezehrt, sein Lebenswillen ist völlig gebrochen. Er scheint dem Tod näher als dem Leben. Die Baronin und Philipson haben ihn wiederholt so schlimm verprügelt, dass er geflüchtet ist und am 19. März bei den Widmers Unterschlupf sucht. Doch die beiden haben den Jagdunfall nicht vergessen und befürchten, selbst zum Ziel der Baronin zu werden. Bei allem Mitgefühl raten sie Lorenz doch zunächst auf Friedo um Hilfe zu bitten. Falls er dort nicht aufgenommen würde, könne er aber natürlich wieder zu ihnen kommen. Da Friedrich Ritter Lorenz die Hilfe verwehrt, kommt der junge Mann tatsächlich zunächst bei den Widmers unter. Es soll nur ein kurzer Aufenthalt werden, denn das Schiff, das bereits den verletzten Dolmetscher ans Festland gebracht hatte, wird in den nächsten Tagen wieder auf Floriana erwartet und Rudolf Lorenz hofft, die Insel dann endlich verlassen und nach Deutschland zurückkehren zu können. Doch das Schiff kommt nicht. Es ist Ende März 1934 und über die folgenden Ereignisse gibt es sehr unterschiedliche Versionen von den Widmers und Dore Strauch. Zoomen wir also mal ein bisschen näher heran. Margret Widmer schreibt, dass die Baronin am 26. März bei ihr auftaucht, um Rudolf Lorenz mitzuteilen, dass sie und Philipson mit der nächsten Yacht in die Südsee reisen wollen und er in der Zwischenzeit die Hacienda versorgen soll. Margret vermutet jedoch, dass das nur eine Falle ist, um Lorenz wieder in Fänge der Baronin zu locken. Rudolf ist noch mit Heinz Widmer unterwegs und kommt erst spät am Abend zurück. Er isst in aller Ruhe sein Abendbrot und geht dann in der Dunkelheit hinaus zur Hacienda, die er leer vorfindet. 2 Tage bleibt er weg, bevor er den Widmers die Nachricht überbringt. Dore Strauch hingegen berichtet von einem markerschütternden Schrei einer Frau in den Mittagsstunden des 19. März. Das ist also eine Woche früher, als zum Verschwinden der Baronin passt. Es ist außerdem der Tag, als Lorenz bei den Widmers einzieht. Dore und Friedrich ruhen in der unerträglichen Mittagshitze. Der Wind hat sich gelegt und die Tiere schweigen. Der Schrei zerreißt die Stille wie ein Stück Stoff und beiden fährt es durch Mark und Bein. Sie halten am Gartenzaun Ausschau in Erwartung von Hilfesuchenden oder Schritten, die gerannt kommen. Aber die Stille schlägt über dem Schrei zusammen wie Wasser über einem Ertrinkenden, wie Dore schreibt. Bleich und zitternd gehen beide zurück zum Haus und versichern einander, die Nerven hätten ihnen wohl einen Streich gespielt. Sie gehen dem Schrei nicht nach. Dore schreibt weiter, dass sie 2 Tage später von Rudolf Lorenz besucht werden, der wie ausgewechselt scheint. Nicht nur sieht er viel besser aus als kurz zuvor, als er um Unterschlupf gebeten hatte. Auch Lebensmut und Willenskraft scheinen zurückgekehrt zu sein. Dore reagiert misstrauisch auf sein hartes Auftreten und hastig haspelt er eine Geschichte herunter, wie er der Baronin endlich Grenzen gesetzt habe. Dann verlässt er Friedo sehr plötzlich. Weder ihn noch Heinz Widmer, der kurz darauf zu einem Besuch kommt, fragen Ritter und Strauch nach dem Schrei. Margret Widmer erzählt ihnen bei einem Besuch schließlich, die Baronin sei abgereist und beschreibt die Umstände dieser Abreise erstaunlich detailliert, wie Dore bemerkt. Die folgende Schilderung stammt überwiegend von Dore Strauch. Rudolf Lorenz führt die Siedler daraufhin zur Hacienda, um an sie zu verkaufen, was von der Baronin und Philippson zurückgeblieben ist, damit er sich endlich die ersehnte Schiffspassage in die Heimat leisten kann. Dore fällt dabei auf, dass Kleidung, Schuhe, Koffer, Familienfotos, Dinge, ohne die man kaum verreisen würde, sauber aufgeräumt im Raum stehen und liegen. Und mehr noch, die Baronin hatte eine Ausgabe von Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray wie ein Glücksbringer immer bei sich geführt. Wo sie hinging, kam das Buch mit. Dore entdeckt es in der Hacienda. Es sind diese Auffälligkeiten und Ungereimtheiten, die eine Ermordung der Baronin und ihres Liebhabers Robert Philippson so wahrscheinlich machen. Friedrich Ritter indes vermutet, die beiden hätten Selbstmord begangen, nachdem sich die großartigen Träume von Macht und Reichtum auf Floriana nicht erfüllt hätten. Vor Dore jedoch spricht er davon, dass beide ermordet worden seien, als sei das klar wie Kloßbrühe. Am 21. April fällt endlich der ersehnte Regen und ein Schiff kommt vorbei. Lorenz sieht seine Chance gekommen, die verhasste Insel zu verlassen, doch der Kapitän des Schiffes will bereits am frühen Morgen des nächsten Tages weiterfahren und die Zeit ist zu knapp für Lorenz, seine wenigen Koffer zu packen. Und so muss er die Mitfahrgelegenheit schweren Herzens verstreichen lassen. Es wird der letzte Fehler seines Lebens. Wochenlang kommt kein weiteres Schiff. Ende Mai schließlich hinterlegt der junge Mann einen verzweifelten Aufruf an vorbeifahrende Schiffe im Fass der Post Office Bay. Jemand möge ihn doch bitte mitnehmen. Unter größter Kraftanstrengung, denn die Schwindsucht schreitet sehr rasch voran, bringt er sein Hab und Gut zur Post Office Bay und baut sich dort ein Lager, um etwaige Schiffe auf gar keinen Fall zu verpassen. Nach einer Weile wird es ihm dort jedoch zu einsam und er bittet die Widmers, wieder zu ihnen zurückkommen zu dürfen. Seine Habseligkeiten lässt er am Strand. Bei seinem nächsten Besuch dort findet er seine Koffer geplündert. Ein Schiff war offenbar unbemerkt gekommen und seine Mannschaft hatte Lorenz bestohlen. Danach passiert wiederum fast 2 Monate nichts. Kein Schiff lässt sich blicken. Erst Mitte Juli 1934 landet der norwegische Skipper Trygve Nuggerud mit seinem kleinen Fischkutter auf Floriana an. Er willigt ein, Rudolf Lorenz zunächst nach Santa Cruz, einer Galapagos-Insel im Norden, und von dort aus nach San Cristobal, die ein bisschen östlich liegt und näher am Festland, mitzunehmen. Doch dort kommen sie nie an. Im November ist Kapitän Hancock im nördlichen Galapagos-Archipel unterwegs und entdeckt auf der unbewohnten Insel Marchena 2 Leichen neben einem kleinen Rettungsboot. Wind und Wetter und die erbarmungslose Äquatorsonne haben von ihnen kaum mehr übrig gelassen als 2 ausgebleichte Gerippe. Doch Alan Hancock erkennt die Kleidung des einen sofort und weiß, dass er vor den sterblichen Überresten von Rudolf Lorenz steht. Die andere Leiche gehört Trygve Nuggerud, dessen Frau bei seiner Abreise im 8. Monat schwanger war. Höchstwahrscheinlich war Nuggeruds kleiner Kutter zwischen Santa Cruz und San Cristobal abgetrieben worden oder in einen Sturm geraten. In einer unfassbar zynischen Wendung retten sich die Männer mit einem Beiboot ausgerechnet auf eine Insel ohne Süßwasservorkommen. Sie verdursten elendig auf Marchena. Das Pech des jungen Rudolf Lorenz, das ihn wieder und wieder zum Opfer macht, ist kaum zu begreifen. Es scheint, als habe sich die ganze Welt gegen ihn verschworen. Weder Mensch noch günstiger Zufall kommen ihm jemals zu Hilfe. Dass er an der Schwindsucht litt und höchstwahrscheinlich auch bei geglückter Flucht nur noch kurz zu leben hatte, ist ein tragisches i-Tüpfelchen. Falls es so etwas wie geborene Unglücksraben gibt, dann ist Rudolf Lorenz einer. Ich wünsche mir aufrichtig, dass die letzten Meter seines Weges auf Marchena nicht allzu qualvoll waren. Und ihm wünsche ich es auch. Was bleibt also nach der Zusammenschau dieser extremen Charaktere, die auf Floriana Beteiligte dieses verworrenen Dramas wurden? dass Friedrich Ritter, der gebildete und hochintelligente Narzisst, der so von seinen philosophischen und religiösen Ideen überzeugt ist, dass er über jeder Menschlichkeit steht. Dore Strauch, die ihm nicht nur völlig ergeben ist, sondern in ihrer emotionalen Abhängigkeit auch die Wirklichkeit nicht immer anerkennen will. Heinz und Margret Widmer, die zwei ehrliche Pragmatiker sind, ihre Sympathie und Unterstützung aber durchaus berechnend einsetzen. Da sie alle in der Zeit nach dem Verschwinden der Baronin nicht müde werden, einander mindestens der Mitwisser oder sogar der Mittäterschaft zu bezichtigen, sind die Aufzeichnungen sowohl der Widmers als auch von Dore Strauch mit Vorsicht zu genießen. Denn niemand kann sagen, welche ihrer Angaben einer, wenn auch subjektiven, aber doch einer Wahrheit entsprechen und welche berechnender Animosität. Unfraglich scheint, dass sich der gequälte Rudolf Lorenz in einem letzten Akt der Selbsterhaltung seiner beiden Peiniger entledigt hat. Im heilreichen Wasser um Floriana gab es genug Möglichkeit, die Leichen spurlos verschwinden zu lassen. Die Frage, ob Rudolf Lorenz allein gehandelt hat, beantworte ich mir selbst nach Betrachtung der verschiedenen Persönlichkeiten mit höchstwahrscheinlich nicht. Ich halte es zwar für möglich, dass er die Morde allein begangen hat, zum Beispiel mit einer Pistole, doch für das Wegschaffen der Leichen braucht man Kraft. Ich glaube, mehr Kraft, als Rudolf Lorenz zu diesem Zeitpunkt noch hatte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nicht nur Prügel, sondern auch die Vorenthaltung von Nahrung zu Lorenz' täglichen Qualen auf der Hacienda gehörte. Als er Ende März auf Frido um Hilfe bittet, glaubt Dore Strauch zunächst, er sei zum Sterben gekommen, weil er so elend wirkt. Ein solcher Mensch kann vielleicht noch den Abzug einer Waffe betätigen, aber das Gewicht zweier ausgewachsener Menschen umherzutragen, um sie verschwinden zu lassen, halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Für die Beseitigung der Leichen kommen sowohl Heinz Widmer als auch Friedrich Ritter in Frage. Dore Strauch ist ja wegen ihrer multiplen Sklerose an einen Gehstock gebunden. Auf Filmaufnahmen kann man sehen, dass sie ohne nicht laufen kann. Die Widmers liegen zwar als Verbündete nahe, immerhin wohnte Rudolf Lorenz ja auch bei ihnen, aber sie sind auch Spießbürger, die keine Scherereien wollen. Ich halte das Mitgefühl für Rudolf, von dem Margret Widmer mehrmals schreibt, für absolut echt. Aber die Widmers haben in all der Zeit auf Floriana nie etwas Unanständiges getan. Heinz Widmer hatte ja den Lieblingsesel von Dore Strauch versehentlich getötet und verschweigt ihr dieses Unglück in der Folge. Er leidet aber nicht nur unter diesem Missgeschick und der versehentlichen Tötung des Esels, sondern auch unter diesem Schweigen. Nach ein paar Monaten beichtet er ihr, dass er das war, der den Esel getötet hat. Also noch nicht einmal, wenn es seinem unmittelbaren eigenen Vorteil dient, kann Heinz Widmer eine Lüge aufrechterhalten. Hilft so jemand wirklich beim Beseitigen zweier Leichen? Ich habe meine Zweifel. Für mich ist am wahrscheinlichsten, dass Friedrich Ritter nicht nur bei der Leichenentsorgung mitgeholfen, sondern die Tat womöglich sogar angestiftet hat. Denn Rudolf Lorenz war kein Mann, der eigenständige Entscheidungen trifft. Das lässt sich über die gesamte Siedlungszeit nachverfolgen. Friedrich Ritter dagegen war von Anfang an so etwas wie eine natürliche Autorität auf Floriana. Nicht nur, weil er und Dore die ersten Siedler waren, auch seine Bildung, seine Eloquenz und seine Intelligenz machten ihn vor allen anderen für die Presse und andere Besucher zu einem bevorzugten Gesprächspartner. Er hat zwar nie einen Machtanspruch formuliert wie die Baronin, aber das war auch gar nicht nötig, weil ihm jeder diese Macht freiwillig gelassen hat. Die Baronin macht ihm das abspenstig, weil sie viel extravaganter und viel, die Engländer sagen, juicier war als der trockene Doktor aus Berlin. Mit ihr kam ein zweites, selbst erklärtes Alpha-Tier auf die Insel. Was für einen Narzissten wie Ritter, der seit Jahren davon träumt, für sein philosophisches Großwerk Ruhm und Anerkennung zu bekommen, eine kaum zu ertragende Schmähung war. und damit auch ein ausreichendes Motiv. Nicht nur sein Hass auf die Baronin, auch seine Eitelkeit ist vielfach bezeugt. Die unterschiedliche Beschreibung und Datierung der Ereignisse bei Strauch und Widmer erschweren natürlich eine logische Herleitung sehr. Aber wenn man die beiden wichtigsten Inkonsistenzen, den Schrei und den angeblichen Besuch der Baronin bei den Widmers, weglässt, ergibt sich für mich ein durchaus stimmiges Bild, nämlich dass Rudolf Lorenz Friedrich Ritter am 19. um Hilfe bittet und von ihm entweder direkt zum Mord angestiftet wird oder, falls der Mord Lorenz' eigene Idee ist, von Ritter darin bestärkt wird. Lorenz ist ja wegen seiner Schwindsucht auch das perfekte Mordwerkzeug. Ritter weiß, dass der junge Mann sehr bald sterben wird und ihn nicht wird verraten können. Lorenz tötet also seine Peiniger und Ritter hilft ihm kurz danach, die Leichen zu beseitigen. Dore weiß davon und erfindet daraufhin ein Szenario, in dem Ritter unschuldig wirkt, nämlich mit dem Schrei. Nach dieser Tat könnte Rudolf Lorenz Margret Widmer den Mord gebeichtet haben, ohne dabei jedoch Friedrich Ritter zu erwähnen. Margret hält Lorenz also für den Einzeltäter und konstruiert daraufhin den Besuch der Baronin, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Dass Ritter danach die zu diesem Zeitpunkt völlig abwegige Selbstmordtheorie kolportiert, gleichzeitig aber vor Dore wie selbstverständlich davon spricht, dass die Baronin ermordet wurde und dass in seinen eigenen Aufzeichnungen die Ereignisse von Ende März gar nicht erwähnt werden, ist mindestens auffällig. Später versuchen Ritter und Strauch dann in ihren Aufzeichnungen und Zeitungsinterviews mit einer plumpen Geschichte den Verdacht auf Heinz Widmer zu lenken. Er habe wenige Tage vor dem Verschwinden der Baronin in einem großen Wutanfall versucht, Ritter zur Selbstjustiz aufzustacheln. Die Geschichte ist natürlich angesichts der Duckmäuserei und der Konfliktscheu von Heinz Widmer völlig hanebüchen. Ich glaube tatsächlich, dass Heinz Widmer nicht die ganze Wahrheit kannte. Ende November schließlich wird der tote Rudolf Lorenz gefunden und Friedrich Ritter stirbt an Botulismus. Die Frage, ob Dore ihren einstigen Geliebten absichtlich vergiftet hat, kann ich für mich verneinen. Ein Motiv hätte sie natürlich wegen der anhaltenden psychischen und physischen Gewalt durch ihn gehabt. Er hatte sie ja sogar vor Zeugen mehrfach angeschrien und geschlagen. Aber zum einen hätte sie eine ganze Reihe von sichereren Giften in seinem Arztköfferchen gefunden und zum anderen zeigt ihre spätere Veröffentlichung Satan Came to Eden, dass sie auch 1935 noch tief in Delululand lebte. Will sagen, sie steckte noch immer in ihrer wahnhaften Verblendung und Verherrlichung seiner Person. Ich glaube, sein Tod war tatsächlich ein Unfall, und ohne die verdorbene Mahlzeit hätte die bedauernswerte Dore Strauch seine Misshandlungen auch noch länger erduldet. Es ist am Ende dieser Geschichte schwer zu sagen, wer Täter und wer Opfer ist. Ich sag's mal ganz offen, der Tod hat mit der Baronin, Philipson und Friedrich Ritter die Richtigen getroffen. Böse Menschen, die für ihr Umfeld eine Gefahr waren. John Treherne, der englische Autor, der in dem Buch Verlorenem Paradies versucht hat, die Ereignisse zu rekonstruieren, schreibt über die Baronin: Auf den ersten Blick mag man sie für eine lächerliche, wenn auch bisweilen sinistre Gestalt halten, ein Produkt der nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden Dekadenz. Man könnte in der Baronin aber auch eine Repräsentantin dessen sehen, was Norman Cohen als die Elite der amoralischen Übermenschen bezeichnet. Amoralische Übermenschen. Ja, ich denke, das trifft vor allem auf Friedrich Ritter und die Baronin Eloise Wagner de Bousquet definitiv zu. Die beiden einzigen, für die ich Mitgefühl und mit Schmerz empfinde, sind Rudolf Lorenz und Dore Strauch. Rudolf Lorenz ist klar, der ist auf der Hacienda Paradiso gefoltert worden. So würde ich es sagen. Aber auch Dore Strauch ist eine bedauernswerte Frau, finde ich, die in ihrer Verblendung ihr Leben, ihre Kraft und ihre Intelligenz an einen rücksichtslosen und selbstverliebten Großkotz verschwendet hat. Als Captain Hancock im November auf die Insel kommt, mit der Nachricht, dass Lorenz tot ist und selbst erfährt, dass auch Ritter tot ist, beschließt sie, die Insel zu verlassen. Und sie tut das als gebrochene Frau, wie Filmaufnahmen nahelegen. Wie Rudolf Lorenz starb, ist bekannt. Doris Spuren indes verlieren sich in Nazi-Deutschland und nur ein Eintrag im Sterberegister von Berlin-Lichtenberg verrät den Tod dieser sensiblen und ungewöhnlichen Frau 1943. Danke fürs Zuhören.